Guten Morgen, moin moin und willkommen im Sonntag. Mein Name ist Natascha Döllecke-Momme und ich bin Dolmetscherin und Übersetzerin sowie Vorstandsvorsitzende des Berufsverbands der Vereidigten Dolmetscher und Übersetzer. Hoffentlich ist dieser Tag für Sie, liebe Podcast-Freunde, genauso entspannt und friedlich, wie ein Sonntag auch sein sollte. Heute ist der 28. April und jetzt gute Unterhaltung mit Episode 145.
Bäcker am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Der tägliche Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Vielen Dank, Natascha. Und was immer Sie heute machen, ob Sie auf der Couch bleiben oder aber beim Marathon zusehen, ob Sie am Ende vielleicht sogar mitlaufen oder aber ob Sie sich als Autofahrer über die eine oder andere Straßensperre ärgern, wie auch immer, dass Sie trotzdem noch Zeit finden, unseren Podcast zu hören, finden wir selbstverständlich großartig. Okay, das ist jetzt aber auch mal genug mit den sogenannten warmen Worten. Wir wenden uns mal der politischen Realität zu. Und dazu ist natürlich Lars Haider zugeschaltet, unser Chefredakteur hier beim Abendblatt. Eins unserer Lieblingsthemen, der Zustand der Ampel. Und irgendwie komme ich, um ihn auch ein bisschen zu ärgern, den lieben Lars, immer noch mal mit der FDP um die Ecke. Wir starten jetzt. Lars, willkommen. Du solltest diese Episode heute besonders genießen. Entweder, weil du sagst, oh ein Glück, der Bäcker geht jetzt erstmal für ein paar Tage in den Urlaub. Oder weil du sagst, das ist aber schade, vielleicht werde ich ihn sogar vermissen. Kannst du das ohne deinen Anwalt offen beantworten?
Wer hat denn deinen Urlaub genehmigt? Davon war ja nie die Rede.
Als ich eingestellt wurde. Ne?
Das ist ja für mich jetzt doch überraschend. Und ich denke mir, darüber müssen wir gleich nochmal sprechen, wenn die
Aufnahme
groß wieder aus sind.
Also ich glaube, das liegt daran, dass du immer so schön blind unterschreibst, was ich dir hinlege. Das ist die einzige Erklärung.
Ja, weil ich bis eben dir vertraut habe. Aber dieses Vertrauen ist ja offensichtlich in einer völlig unzulässigen Weise missbraucht worden. Also lass es schnell hier durchkommen und dann sprechen wir darüber.
Ja. Ich hätte zum Einstieg noch zwei weitere Fragen, die mit dem Rest des Tages nicht unbedingt was zu tun haben. Du bist sozusagen beworben worden im Branchendienst Turi 2 mit deiner neuen Folge von Entscheidertreffen Haider. Das ist da der Podcast-Tipp des Tages gewesen. Du hattest Digitaljournalismus-Professor Christoph Buschow im Interview. Da ging es um die Demokratie, um Lokalpresse und um Korruption. Kannst du das einmal kurz in ein, zwei Sätzen zusammenfassen? Ich glaube, das ist sehr spannend.
Ja, viele interessante Sachen, die der gesagt hat. Die Kernaussage ist natürlich immer die, dass wenn das, was wir so als Medien aus den vergangenen Jahrzehnten kennengelernt haben, wenn das in bestimmten Regionen verschwindet, dass darunter einerseits die Demokratie leidet und andererseits die Korruption wächst. Und dazu ja noch kommt, dass dann an die Stelle, an die Lücke, die diese Medien lassen, zum Beispiel, weil sie nicht zugestellt werden können oder weil sie nicht mehr profitabel sind, dass dann andere Medien treten, die aber nicht nach den gleichen Kriterien ihre Themen und Texte auswählen und dass das eben immer zu einer Destabilisierung der Demokratie führen kann.
Also ich werde mir die Folge von Entscheidertreffen Haider auf jeden Fall anhören. Übrigens, und ich sage es jetzt ausdrücklich, im Urlaub.
Und vielleicht.
Die zweite Frage, die ich mir auch noch stelle, und das ist jetzt kein Quatsch oder auch kein Süßholzgeraspel. Du hast ja ein neues Buch geschrieben. Kein Sachbuch, sondern ein Krimi. Und zwar zum zweiten Mal ein Krimi. Wie heißt der jetzt nochmal?
Ich lieb dich überhaupt nicht mehr.
Ja, ist ja auch unser Motto. Was hat Udo Lindenberg damit zu tun?
Ja, natürlich. Also ich habe ja so eine Krimireihe, in der Udo Lindenberg eine Rolle spielt. Und die Krimis heißen alle so die Songs von Udo Lindenberg. Der erste hieß Einer muss den Job ja machen. Der zweite heißt Ich lieb dich überhaupt nicht mehr. Der dritte, der im September erscheint, wird heißen Hinterm Horizont geht's weiter.
Ja, und jetzt kommt aber die Frage dazu. Und das frage ich mich wirklich. Wann schreibst du denn noch ein Buch? Also ich würde jetzt gern über deine Arbeitszeiten beim Abendblatt lästern, von wegen, den sehe ich nie. Ach ja, wo ist der denn ja zu Hause und schreibt seinen Krimi? Aber das ist ja gar nicht so. Ich sehe dich hier ständig und ich sehe dich ständig auf dem Bildschirm oder in der Redaktion. Du arbeitest ständig. Wann schreibst du bitte ein Buch nebenbei?
In der Zeit, in der du Tennis spielst.
Ja, aber das reicht ja nicht. Ich spiele ja nur eine Stunde.
Nein. Ja, aber ich meine, das ist oder andere gehen joggen und spielen Tennis oder spielen Schach oder Häkeln. Ich weiß nicht, was auch immer. Und das ist sozusagen mein Hobby. Und dazu muss man aber wissen, dass ich sehr, sehr schnell schreiben kann. Interessanterweise ist es so, ich brauche keine Vorbereitung, ich brauche keine Ruhe, ich brauche keinen guten Moment. Ich kann mich jetzt hinsetzen und 10, 15 Seiten von so einem Buch schreiben. Warte. Für mich ist das einfach eine Form der Entspannung. Ich muss sagen, aber ich habe was ich da aufgehört habe, ist jetzt das Lesen. Das heißt, mein Schreiben, mein Lesen ist jetzt das Schreiben. Ich habe früher so zwischen 12 und 15 Bücher im Monat gelesen. Das schaffe ich tatsächlich nicht mehr. In der Zeit schreibe ich dann 1 bis 2 Bücher im Jahr.
Hammer. Also finde ich wirklich bewundernswert. Aber damit jetzt zum eigentlichen Thema, die Ampel. Was waren für dich das herausragende Ereignis in der vergangenen Woche, also mit Blick auf Berlin?
Gab es da ein herausragendes Ereignis in der vergangenen Woche? Also es gab, nein, aber es ist eine
Fangfrage.
Es gab den 12-Punkte-Plan der FDP.
Kommen wir auch noch zu.
Der ja wie immer so dann irgendwo dann so getan wurde, ne? Stichwort Markus Söder, das ist das Scheidungspapier. Aber das ist mir irgendwie zwischenzeitlich schon zu billig. Also das fand ich, war jetzt kein herausragendes Ereignis. Was ich auch interessant fand, war, dass jetzt auch Robert Habeck auf TikTok gegangen ist. Das heißt, die demokratischen Parteien versuchen sich jetzt so ein bisschen, ein Stück weit, sich dieses Medium zurückzuerobern und haben sich, glaube ich, überlegt, also das eine ist, dass es eine chinesische Plattform ist, das andere ist aber, dass wir es nicht den populistischen Parteien überlassen können.
Ja.
War noch was? Sonst fand ich jetzt war die Woche bisher ruhig.
Ich würde tatsächlich sagen, ich habe noch mal so ein Zeichen gesehen, aber da korrigierst du mich möglicherweise gleich, für den neuen Olaf Scholz, von wegen ich gehe in die Offensive, Zurückhaltung war gestern. Oder vielleicht einige Journalisten sagen vielleicht auch Realitätsverweigerung, aber ich fand es erstaunlich, es fiel mir wieder mal auf in Bezug auf das, was du uns neulich auch über Olaf Scholz erklärt hast, was er da vielleicht so ein bisschen auch auf so einer Welle reitend jetzt im Moment in der Öffentlichkeit macht. Du erinnerst dich daran, dass der Industriepräsident Siegfried Russwurm ja was gesagt hat zum Thema Konjunkturflaute, und der war sehr deutlich, hat gesagt, ganz im Ernst, 2 verlorene Jahre, und Scholz hat tatsächlich darauf geantwortet in einer Rede. Also erstmal, dass er überhaupt geantwortet hat darauf, und zweitens hat ihn das, glaube ich, schon ziemlich geärgert. Er hat dann so ein paar Punkte aufgezählt, wie zum Beispiel das höhere Tempo beim Ausbau der erneuerbaren Energien, die Pläne für das Wasserstoffkernnetz. Und dann hat er gesagt, der Weg dahin sei anstrengend und fordernd gewesen, aber wenn Sie mich fragen, lieber Herr Russwurm, also er hat ihn direkt auch nochmal angesprochen, obwohl der gar nicht jetzt direkt vor der Bühne stand, dann waren das 2 Turnaround-Jahre. Und ist das jetzt tatsächlich ein Turnaround? Ich würde dir dazu auch gleich 2 O-Töne von sehr, sehr guten Journalistenkollegen vorspielen, die, finde ich, eine sehr dezidierte Meinung dazu haben. Aber einmal du vorab. Turnaround, ist das der richtige Begriff gewesen oder ist das wieder so wie Bazooka und Doppelwumms von ihm?
Aus Sicht von Olaf Scholz waren das keine verlorenen Jahre, sondern Jahre, in denen man angefangen hat, Teile der Wirtschaft, Teile der Energiewirtschaft vor allen Dingen zu transformieren. Und das Problem ist sozusagen, wenn man vom Ende her denkt und wenn das alles aufgeht, was die Bundesregierung sich im Ampel-Koalitionsvertrag aufgeschrieben hat, dann kann das was richtig Gutes werden. Nur es ist so ein bisschen so, wie wenn du ziehst in ein altes Haus und dann guckst du die Pläne an, wie das Haus mal aussehen könnte, und dann kommen die Tiefbau- und Rohbauarbeiten. Und das ist nicht toll. Das sieht dann nicht toll aus, das Haus. Und an dem Standpunkt sind wir, glaube ich, gerade. Und das mag man sich heute gar nicht vorstellen, weil eben auch immer alle nur darauf gucken, übrigens ja auch getrieben durch die Ampelkoalition, was alles nicht läuft. Und dass es aber Dinge gibt, Weichenstellungen gibt, die vielleicht in 5 bis 10 Jahren, wenn dann Olaf Scholz gar nicht mehr Kanzler ist, sich auszahlen, das sieht im Moment so richtig keiner.
Bei Maischberger waren 2 von unseren Kollegen, sag ich mal, zu Gast. Melanie Ammann vom Spiel, die war, glaube ich, auch bei dir schon im Scholz-Update, ne?
Nee, die war noch nicht da.
Michael Bröker von Table Media war auch da. Und die Frage an Melanie Ammann war von Maischberger, oder von Sandra Maischberger: Hat das Krisenmanagement der Ampel funktioniert?
Das Krisenmanagement der Ampel hat in dieser Phase nach Beginn des Krieges funktioniert. Und ich meine, wir sind aus russischem Öl und Gas ausgestiegen. Das muss man erstmal hinkriegen, ohne dass bei uns wirklich alles zusammengeklappt ist. Es saß trotzdem keiner in der Kälte zu Hause. Es gab ja wirklich Horrorszenarien eine Zeit lang. Und das hat die Ampel geschafft. Ich finde, das darf man sagen. Aber da muss man ja auch sagen, das war der Turnaround von einer Richtung, in die SPD, speziell die SPD von Olaf Scholz, uns ja über Jahrzehnte gesteuert hat.
Sie hat recht, das muss man ja sagen, das Krisenmanagement der Ampel, das ist ja immer, wir erwarten ja immer von der Ampel, dass sie all die Dinge umsetzt und all die Dinge angeht, die sie im Koalitionsvertrag beschlossen hat, das tut sie zum Teil auch, und dann aber darüber hinaus. Und wir vergessen immer, dass natürlich an sich es schon eine Leistung ist, diese Krise irgendwie zu meistern und zu managen. Und das ist, muss man ja sagen, nach allem, was man so sieht, ganz gut gelungen. Vor allem, wenn man sich überlegt, was gesagt wurde, was hätte alles passieren können, das ist alles nicht eingetreten. Insofern ist das Krisenmanagement der Ampel extrem gut gewesen. Sie schafft es nur nicht daraus, für sich Punkte zu machen.
Und das heißt, du würdest Melanie Ammann zustimmen. Stimmst du denn auch dem zu, was jetzt Michael Bröker im Nachgang gesagt hat zum Thema, was meint der Kanzler überhaupt mit Turnaround?
Ich weiß es wirklich nicht. Also Turnaround würde ja in der Börsensprache bedeuten, es gibt irgendeine Nachricht, die bei einem Pleiteunternehmen dafür gesorgt hat, dass es jetzt plötzlich durch die Decke geht. Und ich suche gerade diese Nachricht. Jetzt haben die ein paar Dinge geeint in den letzten Tagen und Wochen, muss man zugeben. Klimaschutzgesetz wäre ein Beispiel. Da sagen alle Experten, das reicht nicht. Und Verfassungsrechtler sagen, wahrscheinlich scheitert es sogar in Karlsruhe. Die Wirtschaftszahlen, Herr Wickert, Sie haben völlig recht. Die Produktivität, der Aufstieg, die Bildungszahlen. Es gibt wirklich desaströse, auch übrigens Innovationswirtschaft. Dieses Land ist einfach träge, fett in bestimmten Bereichen und nicht mehr dynamisch genug. Das sind die schlimmen Zahlen. Wir können immer über Wachstum schlusslich reden. Die richtig dramatischen Zahlen sind eigentlich, dass wir Platz 22 sind im weltweiten Innovationsranking. Also wo ist diese Dynamik, die Olaf Scholz zu einem Turnaround bringen könnte? Wo ist das? Es kann ja nicht das Subventionswerk in Magdeburg sein.
Was sagst du denn dazu?
Die Frage ist immer, wie definiert man Turnaround? Ne? Ich glaube, es hat in einigen Bereichen schon einen Turnaround gegeben. Nehmen wir mal an, die Zeitenwende, das war ein Turnaround. Nehmen wir mal an, die Abkopplung von russischem Gas, die Umstellung der Energieversorgung in Deutschland, auch der Ausbau der erneuerbaren Energien. Da ist einiges auf den Weg gebracht worden. Man könnte noch andere Dinge nennen. Also das ist ein Turnaround. Die Frage ist natürlich, wann wirkt sich das aus? Ne? Also wann spürt man das? Und das ist immer das Problem, dass sozusagen ich glaube, dass was Olaf Scholz meint, dass sie Dinge auf den Weg gebracht haben. Ich habe mal mit ihm darüber gesprochen, wo er sagt, ja, die zahlen sich in 5 bis 10, in 15 Jahren aus, davon haben wir gar nichts mehr, aber wir müssen es jetzt machen, damit es erst in 5 bis 10 und 15 Jahren auszahlt. Nehmen wir mal an, die ganzen Investitionen, die jetzt im Bereich der Deutschen Bahn im Streckennetz kommen, ja, die spürst du jetzt ja noch nicht. Jetzt spürst du erstmal die Baustellen und das ganze Streckenabschnitte oder Strecken gesperrt sind. Und deshalb fühlt sich alles im Moment so ein bisschen komisch an. Mich erinnert das so ein bisschen an, auch beim Abendblatt haben wir es auch, das Jahr 2023 war so ein Jahr der kompletten Umstellung beim Abendblatt. Da war alles chaotisch in der Redaktion, neue Workflows, neue Systeme, alles neu. Und das ganze Jahr war irgendwie anstrengend. Und dann habe ich immer gesagt, pass mal auf, wenn das fertig ist, wird man merken, das Jahr 24 wird viel, viel besser laufen als 23. Und genau so ist es gewesen. Und ich glaube, das ist auch die Hoffnung, die Olaf Scholz hat. Aber im Moment sind wir halt auf einer riesigen Baustelle, wo man denkt, es wird ja nichts fertig und wie soll daraus mal was Gutes Ganzes werden?
Und was sagst du Menschen, die vielleicht denken, na, das ist ja ganz schön mit der erneuerbaren Energie und dem allem, was ihr euch da vorgenommen habt, aber kann ich denn in Zukunft überhaupt noch, wenn das denn mal alles so funktioniert, kann ich denn meinen Strom bezahlen? Kann ich mir denn überhaupt, habe ich denn überhaupt noch eine Gasheizung oder habe ich gar keine Heizung, weil ich mir keine Wärmepumpe leisten konnte? Und womit fährt eigentlich mein Auto?
Und das ist das, glaube ich, was man sich perspektivisch nicht vorstellen kann. Der Herbert Diess, der ehemalige VW-Chef, hat das mal ganz schön beschrieben, hat gesagt, wenn alles so kommt, wie es jetzt läuft, dann wird in 10 bis 15 Jahren Energie in Deutschland so viel günstiger sein als heute. Weil man darf ja nicht vergessen, warum sind unsere Energiepreise im Moment so hoch? Sie orientieren sich an den Preisen, an den Energieformen, die viel CO2 verursachen. Strom und Wind verursachen aber kein CO2. Strom und Wind an sich sind relativ günstig. Und wenn wir alle nur erneuerbare Energien haben, werden wir viel, viel günstigere Strompreise haben. Hohe Strompreise, hohe Gaspreise hohe Preise für Energie kommen halt durch Gas und so. Aber das kann man sich im Moment natürlich alles nicht vorstellen. Man sieht dann, also ich sehe das jetzt zum Beispiel bei mir, dass unsere Gasrechnung in diesem Jahr ungefähr halb so hoch sein wird wie im vergangenen Jahr, obwohl wir obwohl wir jetzt nicht anders heizen werden. Man sieht auch, dass die Inflation wieder zurückgeht und so weiter. Aber natürlich ist das im Moment so ein Durcheinander und dann immer noch begleitet mit Kommentaren von der Ampelkoalition, wo man denkt, was ist denn bei denen falsch, dass man sich nicht vorstellen kann, dass vielleicht auch gerade jetzt und in den vergangenen 2 Jahren Entscheidungen getroffen sind, die dringend nötig waren und die sich für Deutschland, man denkt nur an die Zeitenwende, an die militärische Zeitenwende, auszahlen werden.
Ja, und weil du gerade die Koalition ansprichst, da würde ich gerne einen Schwenk zu der Partei machen, die Markus Lanz diese Woche wie folgt bezeichnete, kurz vor Splitterpartei. Er meinte, die FDP fand jetzt der stellvertretende Parteivorsitzende Johannes Vogel nicht ganz so lustig, der da zu Gast war. Und ich frage dich mal, stellvertretender Parteivorsitzender der FDP, weil du mich ja da ab und zu mal darauf hinweist, wenn ich mit irgendjemand hier um die Ecke komme und sage, stell dir mal vor, der hat das und das gesagt, dann sagst du ja meistens sinngemäß, Marzel, nun bleib mal ganz ruhig, der Mann ist doch gar kein offizielles Sprachrohr. Würdest du sagen, ist der stellvertretende Parteivorsitzende schon wichtig, wenn der in der Öffentlichkeit was sagt oder nicht?
Ja, es ist auch der Generalsekretär ist auch wichtig und es sind doch einzelne Abgeordnete. Und Wolfgang Kubicki ist wichtig und es gibt ja viele stellvertretende Parteivorsitzende. So, aber wenn du jetzt darauf abziehen willst, irgendwie, dass die Ampelregierung auseinanderbricht, dann kann ich dir sagen, bleib dabei, es passiert nicht. Und es wäre aus Sicht der FDP wäre es auch einfach großer Quatsch. Ich sehe keinen einzigen. Was hätte das für einen Vorteil für die FDP, wenn morgen die Ampelregierung zerbrechen würde?
Ja, da komme ich gleich noch zu.
Ja.
Das war noch gar nicht die Stoßrichtung, die ich jetzt vorgehen wollte. Dieser Johannes Vogel. Der wurde von Lanz gefragt, was spricht gegen ein Tempolimit? Und wir hören uns mal seine Antwort an.
Es gibt zwei Gründe. Erster Grund ist, warum es mich nicht überzeugt. Erster Grund ist...
Die Umfrageergebnisse der FDP.
Nein. Erster Grund ist, wenn wir über wirksame Hebel nachdenken, wenn wir sagen, es geht darum, wo sind die meisten Tonnen, dann überzeugt mich nicht, dass wir 12 bis 15 Millionen Tonnen durch die letzten drei Kernkraftwerke aus dem Markt nehmen, aber für 2-3 Millionen Tonnen Tempolimit sozusagen, das soll eine Maßnahme sein.
Zweitens, aber
das viel wichtigere Argument ist, ich glaube, es führt am Kern der Frage vorbei, nämlich, dass wir den Verkehr wirklich dekarbonisieren müssen, Herr Lanz.
Entschuldigung, ganz
es geht
kurz.
Nicht darum, etwas weniger
Tempolimit
auszustoßen.
38 Millionen Tonnen, nicht 2-3
ja,
Millionen
Tonnen. Sie haben das die kumulierte Zahl
bis 2030,
über die nächsten Jahre.
Ja. So. Was ist so schlimm daran?
Ja, ich kann es Ihnen sagen, es führt doch am Kern der Frage vorbei. Für mein Elektroauto, was ich seit Jahren mit erneuerbarem Strom betanke, fahre ich eh nicht schnell, weil dann wird die Batterie auf der Autobahn schneller leer.
Beim E-Auto ist das Tempolimit eingebaut.
Wäre aber auch völlig egal, weil ich fahre ja klimaneutral. Es führt am Kern der Frage vorbei.
Also ganz ehrlich, ich saß vor dem Fernseher und habe gedacht, wenn der noch einmal sagt, das führt am Kern der Frage vorbei, haue ich ihm eine rein. Also ich habe selten an diesem Abend habe ich Geschwafel gehört, wie schon lange nicht mehr. Und ich war wirklich ein bisschen erstaunt, weil das Thema Tempolimit ist, finde ich ja jetzt, ja, es ist schon wichtig. Also da kannst du ja auch eine Meinung zu haben. Aber ich am Ende des Tages habe ich gar nicht verstanden, warum er dagegen war. Und dieses schreckliche Politikergeschwafel. Und ich mache gleich die Schleife zum Thema FDP und Todeskampf. Ich würde dir aber gern und unseren Hörern auch noch die zweite Antwort von ihm vorspielen zu diesem Thema, weil Markus Lanz fragte ihn dann ja auf den Punkt, welcher Partei würde eigentlich ein Tempolimit schaden?
Das ist einfach eine unnötige Maßnahme und unnötige Einschränkung lehne ich als Liberaler ab.
Sie sagen, so viel CO2 wie der gesamte innerdeutsche Flugverkehr verursacht? Das ist ungefähr die Entsprechung.
Ich sage, wenn es um CO2 geht.
Obwohl es uns nichts kosten würde, das zu tun.
Wenn wir ohne Mühe, ohne große Probleme, es um die maximale Reduktion der Millionen Tonnen kurzfristig geht, dann ist das Erste, was wir machen, den Rückbau der Kernkraftwerke stoppen und die wieder ans Netz zu holen.
Also ich sag jetzt mal was ganz Böses, Lars. Ja, es gibt zwei Politiker, in diesem Fall leider Politikerinnen, die oft in Talkshows dabei sind, bei denen ich immer denke, ihr solltet da nicht hingehen. Eure Auftritte schaden eurer Partei. Jedes Mal. Saskia Esken und Ricarda Lang. Aber dieser Herr, der macht das locker wieder wett. Das war wirklich nur Luft und nichts Konkretes. Und das von der FDP, von der Partei, die im Moment mit dem Rücken zur Wand steht. Ich war wirklich geschockt.
Erstmal finde ich das mit Ricarda Lang und Saskia Esken gar nicht. Und zweitens ist es wirklich, da bin ich mit dir aber einer Meinung, es ist so unfassbar peinlich, weil die FDP weiß, es gibt gar keine Argumente mehr fürs Tempolimit. Wir sind damit in Deutschland...
Moment,
in Deutschland
für so oder gegen das Tempolimit?
Das Tempolimit. Und man merkt es ihnen auch an und man hat ja auch den Eindruck, das finde ich so schlimm, dass die nicht dazulernen, weißt du? Die Grünen waren eine Partei, die Kriegseinsätze abgelehnt hat, die SPD auch. Und die haben jetzt, weil die Lage so ist, haben sie gesagt, so, dann hilft es nichts. Und die klammern sich so verzweifelt daran fest, als ob davon ihr Wohl und Wehe abhinge, als ob das Thema sei, was wirklich so entscheidend sei. Und dazu zu sagen, Leute, macht das doch jetzt einfach wie alle anderen auch. Es hat so viele Vorteile. Es schont die Umwelt, es spart, das darf man nicht vergessen, was sie immer nicht sagen, je schneller du fährst, desto mehr CO2 entsteht, desto mehr Sprit verbrauchst du und so. Es ist einfach nur peinlich und albern, wie sie sich da zusammenstottern. Und sie haben ja tatsächlich, du hast es ja gesagt, keine echten Gründe. Und das ist, glaube ich, ein Kernproblem der FDP, das ist fast schon Heute-Show, ohne in der Heute-Show zu sein.
Ja, es war wirklich, also ich fand es wirklich einen traurigen Auftritt. Also das war einfach shocking für mich. Aber die Frage, die sich daraus für mich ergibt, also wenn das schon so dünn ist bei so einem Thema und man nicht das Kreuz hat zu sagen, Kinder, wir sind da einfach dagegen, weil wir glauben, das würden unsere Wähler nicht mitmachen. Okay, würde ich immer noch sagen. Aber dann gibt's ja auch solche peinlichen Ausreden, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir haben nicht genügend Schilder für das Tempolimit, ja, genau, also die wir aufstellen können. Also da fällt einem ja dann gar nichts mehr zu ein. Aber ist das dann für die FDP der richtige Weg erstmal? Wohin er führt, ist noch eine andere Frage. Ist es der richtige Weg, so ein dieses Wirtschaftswende-Papier jetzt zu lancieren? Glaubst du, dass das bei ihren Wählern das Entscheidende auch auslöst, dass die sagen, ja gut, die sind da in der Ampel, die können nicht anders, aber das Wirtschaftswendepapier, ich weiß, ihr würdet auf dem richtigen Weg sein, wenn man euch nur lässt.
Na, das hat der Kollege Christoph Schwennicke so schön gesagt, das ist ein sogenanntes Dual-Use-Produkt, also ein Produkt, was man zweifach verwenden kann. Einerseits kann man, ist das sozusagen implizit eine Drohung so ein bisschen, ne? Also seine Abgrenzung gegenüber der Ampel. Andererseits ist es einfach ganz normal, die Dinge zusammengeschrieben, die die FDP sowieso schon immer fand und jetzt vorbereitend für den Parteitag nochmal dargestellt. Mhm. Ich glaube, dass die FDP sich überhaupt keinen Gefallen damit tut. Das Einzige, was der FDP jetzt nutzen würde, wäre jetzt in den Verbleibenden, es ist ja nur noch ungefähr, bis der Wahlkampf richtig losgeht, noch ein Jahr vielleicht, ja. Und da musst du einfach jetzt mal durch Leistung überzeugen. Du musst einen Haushalt hinkriegen. Du musst möglichst viele gute Entscheidungen treffen. Du musst gucken, kommen wir in diesem Krieg voran? Können wir dabei mithelfen, diesen Krieg zu beenden? Kommen wir weiter mit erneuerbarer Energie, mit allem, was wir uns vorgenommen haben? Und jetzt endlich mal dieses ganze Gemuschel und derzeit auf den und der beschimpft den und so. Das muss man einfach alles lassen. Aber ich glaube, das kriegen die nicht hin. Irgendwie. Im Moment sind sie mit Abstand der große Störenfried.
Ja, ich finde auch, ist wirklich schräg und darauf hatte übrigens Johannes Vogel bei Lanz auch keine vernünftige Antwort. Was ihm da natürlich vorgeworfen wurde, auch von anderen Gästen, ist dieses, sag mal, erst beschließt ihr was mit und dann fällt euch ein, das ist doch nicht so gut, können wir doch nicht mittragen, April so ungefähr, wo du sagst, was ist denn das für eine Taktik?
Genau, es ist keine Taktik, das meine ich mit, man muss jetzt auch mal ordentlich und vernünftig regieren. Und da haben die wirklich hohe, starke Defizite. Und sie müssen sich auch klar machen, es nutzt ihnen nichts. Also nochmal, die sind ja jetzt nicht mehr weit entfernt. Der Wahlkampf, die Wahlkampfvorbereitung, die Kampagnen haben alle schon begonnen. Wir haben jetzt eine Europawahl, dann kommt die Wahl in Ostdeutschland. Stell dir vor, dann kommt die Wahl in den USA. Dazwischen käme jetzt die FDP auf die Idee, diese Regierung zu verlassen, weil sie sich davon irgendwas verspricht. Was soll das sein? Dann wäre sie wirklich nur noch eine Partei, die man unter Sonstige finden würde.
Und dann hätte Lanz mit seiner Bemerkung fast schon Splitterpartei wahrscheinlich recht. Aber
es gibt es, glaube ich, in Thüringen und Sachsen, ja. in einigen Umfragen wurde die FDP nicht mehr extra aufgeführt.
Es ist schon auch natürlich ein trauriges Kapitel. Aber Lars, ich habe es noch nicht verstanden. Also der Parteitag, okay, dann hätte man diesen Wirtschaftswendeplan oder wie auch immer das Ding da heißt, Wirtschaftswendepapier, hätte man ja auch einfach per Mail an die Mitglieder verschicken können. Man geht damit aber in die Öffentlichkeit. Was soll ich denn als Wähler jetzt denken? Also ich gehe das mal durch, was mir spontan dazu einfällt, welche drei Möglichkeiten ich jetzt in der Betrachtungsweise als Außenstehender habe. Okay, ich lese das und sage, wenn sich Lindner mit seinen Forderungen durchsetzt, dann hat er einen Ampelerfolg gefeiert gegen die anderen. Okay, also wenn er da ein, zwei Sachen davon tatsächlich platziert. Wenn er das nichts durchsetzt oder kaum etwas und die machen so weiter wie bisher, sage ich als Wähler auch, was sollte der Quatsch? Oder aber er setzt gar nichts durch davon und sagt dann hinterher, ja, jetzt können wir nicht mehr, wir wollten ja gerne, aber es geht mit euch nicht mehr. Und dann steigt er doch aus. Also ich weiß nicht, warum machen die das denn, dieses Papier? Weil ich als Wähler habe ja dann auch eine Erwartungshaltung, die mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht erfüllt wird.
Ich glaube, so denken sie nicht. Und
aber der Wähler schon.
Aber die FDP denken sich, wir lancieren das Papier, das erscheint dann irgendwo und damit haben wir wieder die Aufmerksamkeit auf uns gelenkt. Ich glaube, darum geht es uns, um tatsächlich zu sagen, guck mal, das ist eigentlich das, was wir wirklich wollen und wenn das nicht umgesetzt wird, liegt es nicht an uns so. Da ist einfach unglaublich viel Verzweiflung dabei, ja, glaube ich, und viel so die Frage, weil stell dir vor, Christian Lindner, der ja die FDP wieder zurück in den Bundestag gebracht hat, erlebt das Gleiche, was davor war, nämlich dass sie nach einer Regierungsbeteiligung mit einem sehr guten Ergebnis bei einer Bundestagswahl aus dem Bundestag wieder rausfliegt. Also das kann dir einmal passieren, aber wenn es dir zweimal passiert, denk mal, ach guck mal, da ist offensichtlich eine Logik hinter. Und da kommt, glaube ich, viel Verunsicherung, Verzweiflung, viele, die dann durcheinander reden. Ja.
Ja, ich bin mir, Lars, ich kann, also jetzt mal davon abgesehen, das wissen ja einige unserer Hörer, dass wir eine kleine Wette zu laufen, da läuft eine Wette zwischen uns beiden so rum. Du würdest mich zu Jim Block einladen, wenn die FDP aus der Ampel aussteigt. Das ist ja auch eine ganz, ganz hohe Hürde für dich. Wenn du die Wette verlierst, bist du ja wirklich am Ende sozusagen. Aber ja. Und jetzt lass auch mal diesen blutleeren Auftritt von Johannes Vogel raus, weil das ist eher schon so ein bisschen unter dem Punkt Folklore und Verzweiflung. Ich finde, da hast du es auf den Punkt gebracht. Ich weiß trotzdem, ich glaube es einfach nicht, weil du sagst, die FDP ist verzweifelt. So, und wie verzweifelt wird sie denn sein, wenn die nächsten Wahlen in den Bach runtergehen? Und ich sag dir, die meisten FDP-Wähler werden eher sagen, Leute, geht da raus und bitte baut euch eine andere Regierung, dann wähle ich euch auch wieder, weil unter diesen Umständen, dass ihr vielleicht so nochmal weitermacht, niemals. Ich glaube, das geht nicht gut aus für die FDP.
Aber sie, nochmal, das Problem ist zu sagen, ja, aber sie haben doch keine andere Wahl. Mit wem sollen sie denn die Regierung machen?
Ja, aber dann müssen sie...
Wenn sie rausgehen, sagst du, warum sollte ich eine FDP wählen, von der ich weiß, sie alle, also sie kann nicht mit den Grünen, sie kann nicht mit der SPD, also sie kann also nur mit der CDU. Das reicht nicht, 35%, die beiden zusammen reichen nicht. Das heißt, die FDP wäre, wenn sie rausginge, wäre sie eigentlich erledigt. Und das Einzige, was sie jetzt noch hat, ist die Macht. Und das darfst du auch nicht vergessen. Diese Macht ist etwas, was, wie das hat mir auch der Kollege Schwenninger gesagt, was unglaublich zusammenkittet.
Ja, und das glaube ich auch.
Deshalb geht sie da nicht raus.
Also, ich bin.
Sehr, du es dir auch wünschst, weil du diese Hoffnung auf das Essen bei Jim Block hast. Ich kann dich auch so mal zu Jim Block einladen.
Ja, du bist Vegetarier, das ist ja für dich dann auch noch eine schwierige Kiste.
Es gibt auch einen vegetarischen Burger.
Ja, das stimmt allerdings. Nein, aber ganz im Ernst, ich werde das natürlich weiterhin beobachten und ich werde es immer mal wieder in unsere Runde hier mit reinbringen. Ich hoffe, das ist trotzdem in deinem Sinne, weil das ist, glaube ich, sehr viel Psychologie mittlerweile und Menschen, die verzweifelt sind, Lars. Da würde ich nie meine Hand für ins Feuer legen, was die dann machen.
Ja, deshalb läuft ja die Wette auch.
Okay, Lars.
Aber ich kann dir nur aus eigener Erfahrung sagen, ich mache ja diesen Podcast, das Scholz-Update, seit er gewählt worden ist zum Kanzler. Und von der Folge 1, alle Experten haben gesagt, das hält nicht lange. Das ist so. Wir sind aber jetzt schon bald hat die Ampel 3 Jahre.
Das stimmt.
Dann doch ganz schön lange, ja.
Ja. Ich bin gespannt. Und ich sag nochmals danke dafür, dass du heute dabei warst. Danke, dass du meinen Urlaub bewilligt hast. ich bin morgen übrigens noch einmal da. Also am Montag bin ich noch einmal da und dann bin ich im Urlaub. Dann hast du Sebastian Günther, unseren Producer, am Hals. Und ich habe dann im Urlaub Hochzeitstag. So, jetzt kommst du.
Und alle denken sich, Marcel Becker ist nächsten Sonntag nicht da und wir werden mal abwarten.
Genau, vielleicht wird das eine richtig gute Show. Das wird eine Granate, ne?
Nein, vielleicht wird
es
einfach gar kein guter Urlaub.
Also nämlich gar keiner. Bis morgen und bye-bye. Ja, vielen Dank, Lars.
Schönes Wochenende.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.